Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, freue mich ganz besonders wieder auf unsere heutige Ausgabe. Und ja, wir haben vor einiger Zeit mit Ulf Michel über das Thema Marke gesprochen und was es heißt, eine Marke überhaupt im Markt aufzubauen und zu positionieren. Und da habe ich doch scheinbar viele wachgerüttelt, ja, sich mal mit dem Thema Marke etwas intensiver auseinanderzusetzen. Und ich hatte vor relativ kurzer Zeit ein sehr, sehr spannendes Gespräch dazu mit einem sehr ambitionierten Juristen, der auch sehr kritisch bei mir nachgefragt hat, Herr Schmaler, was ist denn mit Ihrer Marke los mit CIC? Und da habe ich gedacht, das ist ein Thema, da ist ja kaum ein Mittelständler so wirklich richtig informiert. Und deswegen habe ich gesagt, dazu müssen wir heute mal etwas intensiver sprechen. Und deswegen freue ich mich heute auf einen ja sehr, sehr spannenden Podcast mit höchstwahrscheinlich jeder Menge Impulse mit Thorsten Höcker von der Westprüfung. Und ja, ich wünsche Ihnen einfach viel Spaß bei unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Ja, Thorsten Höcker, ich habe es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, dass ich mich natürlich sehr darüber freue, mit Ihnen heute über diese ja Themen zu sprechen und dass Sie auch bei mir ja ins Schwarze getroffen haben, weil ich mich bis jetzt auch viel zu wenig mit dem Thema Markenrecht auseinandergesetzt habe, auch in unseren eigenen Dingen. Wir haben ja auch bei uns viel umgestellt und umstrukturiert. Es gibt neue Brands, neue Marken bei CIC und ich glaube, da haben wir auch Handlungsbedarf, aber dazu kommen wir später dann nochmal. Deswegen jetzt erstmal an Sie das Wort. Stellen Sie sich einmal vielleicht auch kurz vor, wer Sie sind, wo Sie studiert haben, wie Sie überhaupt zu dem Thema Markenrecht gekommen sind, was Sie sonst noch in Ihrem Leben so machen. Wir haben ja auch so die gleichen Leidenschaftsthemen, haben auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Von daher erzählen Sie erstmal, mit wem wir es heute hier zu tun haben, lieber Herr Höcker.
Ja, hallo dann auch erstmal von meiner Seite. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schmaler, dass ich heute dabei sein darf bei Ihrem Podcast. Ja, also mein Name ist Thorsten Höcker. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Rechtsanwalt bei der Westprüfung Spielmann Becker und Partner. Das ist eine mittelständische Kanzlei in Gießen und wir betreuen da hauptsächlich Unternehmen im Bereich des Gesellschaftsrechts, aber auch im Steuerrecht, M&A-Angelegenheiten und natürlich auch im Markenrecht und sowie auch IT-Recht. Ja, ich bin seit 2,5 Jahren, wie gesagt, da Rechtsanwalt und habe in Marburg studiert. Habe auch direkt nach meinem Abitur, was ich in Frankenberg gemacht habe, bei der Edertalschule.
Auch schön.
Ja, müsste ja bei Ihnen in der Nähe sein.
Die Nachbarschaft sogar.
Die Nachbarschaft sogar, ja. Genau, ja, da habe ich mein Abitur gemacht und habe direkt danach angefangen, Jura zu studieren. Ja, der Gedanke, Jura zu studieren, das kam eigentlich schon der 8. Klasse. Da hatte ich nämlich ein Gerichtspraktikum beim Amtsgericht Frankenberg gemacht, direkt neben der Edertalschule, dann auch in Ihrer Nachbarschaft.
Ja, witzig.
Ja. Und da kamen so die ersten Einblicke in das Gesetz und natürlich dann auch hat es da mein Interesse geweckt und habe dann, wie gesagt, direkt nach dem Abitur angefangen in Marburg. Hatte da eine sehr schöne Zeit, eine sehr schöne Studienzeit und hatte da auch dann frühzeitig relativ viel schon mit dem Markenrecht zu tun. Einmal im Rahmen eines Praktikums beim größeren Unternehmen und aber auch im Rahmen einer Zusatzausbildung des Studiums, da habe ich nämlich diese Zusatzqualifikation im Pharmarecht absolviert, wo man dann auch verschiedene Einblicke in das Markenrecht, aber auch in verschiedene arzthaftungsrechtliche oder halt auch medizinrechtliche Rechtsgebiete gewinnen konnte. Und ja, habe mich dann auch das Referendariat, was ich dann auch in Marburg absolviert habe, beim Landgericht, direkt nach meinem ersten Examen, ich habe mich dann weiter ein bisschen darauf spezialisiert, auf das Markenrecht und da kam dann auch nur so das IT-Recht hinzu. Also das IT-Recht ganz kurz, das ist die Abkürzung für Informationstechnologierecht und befasst sich so insgesamt mit dem kompletten elektronischen Datenaustausch und Datenverkehr. Und da werden wir ja später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ihr habt dann mein zweites Examen dann in Marburg auch gemacht und anschließend bin ich dann bei der Westprüfung gelandet. Dort hatte ich schon im Rahmen meines Referendariats meine Anwaltsstation absolviert und das hatte sehr gut gepasst. Ich hatte mich da sehr gut verstanden, auch mit den Kollegen und mit den Chefs. Und da eine Stelle frei war, kurz nach meinem Abschluss, hat sich dann auch sehr schnell die Gelegenheit ergeben, dass ich dort dann anfangen konnte und bin jetzt dann seit Anfang 2022 bei der Westprüfung.
Das ist ja spannend. Also da muss ich natürlich jetzt aufgrund der Dinge, die Sie erzählt haben, nochmal zwei, drei Sachen nachhaken. Also das war uns, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben es zwar ja irgendwann mal in einem unserer Gespräche während unseres Prozesses in Gießen schon mal erörtert, aber es ist schon irgendwo lustig, ja, dass man Menschen dann irgendwie, die so um einen herumzirkeln, dann in so einem anderen Kontext auf einmal an einem ganz anderen Platz wiederfindet. Und die, die mich erkennen, und auch so ein bisschen meine Geschichte verfolgen, wissen, ich habe auch auf der Edertalschule mein Abitur gemacht, ich habe auch in Marburg studiert, ich wohne direkt neben der Edertalschule und dem Amtsgericht, ja, ich parke mein Auto direkt am Amtsgericht und so, also es ist total lustig. Und dass Sie da ja auch Ihre Heimat und Ihre Wurzeln sozusagen haben und dass wir uns dann ein paar Jahre später, ja, das sind wir uns ja hoffen, oftmals höchstwahrscheinlich gerade irgendwie sogar umlaufen, ja, Sie sind von der Schule nach Hause gegangen, ich bin irgendwie mit dem Auto vorgefahren und da aber gar nicht kannten. Also es ist immer so diese Synchronizitäten und dass man sich dann ein paar Jahre später auf einmal in so einem Kontext, ja, dann wieder sieht und begegnet, das finde ich immer schon äußerst lustig, ja. Aber umso schöner, dass es so ist, dass man solche Parallelen ja auch hat. Ja, vielleicht eine Frage nochmal vorher, Hörger, die mich total interessiert. Ich meine, wir könnten es auch zum Schluss zwar machen und erst ins Thema reingehen, aber ich finde es trotzdem spannend an dieser Stelle. Sie sind ja nun Young Performer und sind richtig gut unterwegs und haben richtig was drauf. Das kann ich ja schon mal so sagen auch. Deswegen freue ich mich natürlich auch auf das Gespräch. Und warum entscheiden Sie sich für eine mittelständische Beratungskanzlei in Gießen und gehen nicht zu einem der Großkanzleien in Frankfurt? Ja, was war, ich meine, Frankfurt liegt bei uns ja auch vor der Haustür und viele, die ja dann beruflich loslegen und starten, die wählen ja meistens so einen Weg. Und umso schöner finde ich es natürlich, dass Sie bei der Westprüfung da sind. Aber was waren da so Ihre Entscheidungskriterien? Ich finde das mal ganz spannend, von aus Sicht eines jungen Menschen zu hören, der ja seinen Berufsweg, seine Karriere vor sich sieht, was da der Ausschlag ist.
Ja, also ich hatte im Rahmen des Referendariats tatsächlich überlegt, die Anwaltsstation bei einer Großkanzlei in Frankfurt, oder Umgebung dann zu absolvieren, wollte mich da eigentlich auch bewerben. Ich hatte dann aber mal ein Gespräch mit einem bekannten Rechtsanwalt und einem befreundeten Rechtsanwalt auch, der mir davon so ein bisschen abgeraten hat, weil er, von seinem Freundeskreis, das wieder mal erfahren hat oder das, mitbekommen hat, wie das da auch so ein bisschen läuft. Und mein befreundeter Rechtsanwalt, der ist auch leidenschaftlicher Fußballer, genau wie ich. Und der hat gesagt, dass seine beiden Freunde, die dort angefangen im Großkanzleien, also ja, der gesamte Tag eigentlich sich dann im Bereich Frankfurt auch abspielt und da auch für diese jetzt das Hobby zum Beispiel Fußball spielen, da nicht mehr so viel Zeit übrig war und die tatsächlich dann damit auch aufgehört hatten. Und generell diese Arbeit dann natürlich auch in den Großkanzleien schon sehr zeitintensiv ist. Ich denke mal, das ist auch fast jedem bekannt. Und da bin ich dann so ein bisschen davon abgerückt und habe mich dann dafür entschieden, das doch bei einer mittelständischen Kanzlei zu machen, weil ich ja auch gerade, ich komme vom Land, kann ich ja so sagen, und spiele schon seit ich denken kann Fußball und bin da auch meinem Verein schon immer treu und wollte das natürlich auch weiterhin machen und ja, habe natürlich noch andere Sachen, will ich mal sagen, die ich in der ländlichen Gegend liebe und zu schätzen weiß. Und daher kam für mich dann so eine mittelständische Kanzlei in Gießen dann sehr gelegen. Und wie gesagt, es hat halt sehr gut gepasst auch.
Ja, sehr schön zu erfahren. Vielen Dank für die offenen Worte auch. Ja, finde ich ja mal sehr schön. Und zeigt ja auch, muss man sagen, dass es ja auch für Menschen wie Sie, die jung und ambitioniert sind und auch was leisten wollen, ja, dann auch so ein Weg für natürlich der richtige ist und auch das eine Alternative sein kann und man nicht unbedingt dann in diesem Riesen, wir haben große Kanzleien aus Frankfurt, die wir auch kennen und die wir auch begleitet haben in Prozessen. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt. Ja, das ist ganz klar. Und das muss auch zu einem passen, ja, und dass man auch in so einer Konstellation sicherlich sich beruflich auch sehr beweisen kann und auch da natürlich sehr erfolgreich auch agieren kann, ja. Sehr schön. Ja, Hörger, dann wollen wir mal ins erste Thema ja auch einsteigen. Und wir haben, wie gesagt, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mit einem Marketing-Experten ja über das Thema Marke ja auch gesprochen, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Was macht eine Marke überhaupt aus und was muss man tun, eine Marke zu positionieren, Arbeitgebermarke und so weiter. Und jetzt würde mich natürlich gern mal aus Ihrer Betrachtungsweise überhaupt erstmal interessieren, was ist denn rechtlich betrachtet überhaupt eine Marke? Ja, was kann man denn zur Marke machen und wie muss ich, also was erklären Sie mir mal bitte aus Ihrer Sicht, was eine Marke überhaupt ist?
Ja, also grundsätzlich dienen Marken ja der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen oder halt auch gerade zur Unterscheidung von Unternehmen sollen Marken dann auch dienen. Deswegen ist es ja auch gang und gäbe, dass jetzt viele Unternehmen, auch größere Unternehmen, die Marke dann irgendwann eintragen lassen, beziehungsweise sich natürlich da auch schon längst eingetragen haben, um dann auch so einen gewissen Schutzcharakter oder das dafür zu bekommen, beziehungsweise unter dieser Marke dann auch die Waren und Dienstleistungen, die man unter dieser Marke anbietet, dafür einen Schutz zu erhalten, der auch anerkannt ist und der das dann natürlich dann auch, falls es irgendwann mal zu Streitigkeiten kommt mit einem Mitbewerber oder mit einem ja ähnlichen Markendarstellung, um dann so halt auch aus Beweiszwecken, will ich mal sagen, dann dementsprechend durchaus oder das dann dadurch durchaus zu Beweiszwecken die Eintragung der Marke zu Beweiszwecken dient. So, jetzt habe ich den Faden wieder. Ich war kurz
Okay.
durcheinander gekommen. Also es ist, wie gesagt, ist es einfach so, dass wenn man eine Marke eingetragen hat, dass man dadurch einen gewissen Schutzcharakter hat und das zu Beweiszwecken halt einfach dann erleichternd wirkt.
Ist es denn so, Herr Höcker, wenn ich jetzt eine Marke habe, ich kann mir jetzt ja irgendeine Marke nehmen, also ich könnte mir jetzt die Marke Westprüfung nehmen und würde jetzt mir die Marke schützen lassen und eintragen lassen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Westprüfung das hat auch machen lassen. Ja, ist es denn dann irgendwie relevant, wer der Erste war? Oder wenn ich jetzt beweisen kann, ich habe die Marke vielleicht schon länger als der andere, ich habe die Marke schon länger geführt, nachdem der andere sie hat eintragen lassen, macht das irgendwas aus? Oder ist dann, wer zuerst einträgt, gewinnt?
Also grundsätzlich ist es so, dass der ältere Markeninhaber da erstmal so eine gewisse ja, Bevorzugung genießt bei solchen Sachen. Jetzt aber, wie Sie das jetzt so schilderten, also wenn Sie sich jetzt die Marke Westprüfung eintragen lassen wollen, weil eventuell wir es auch versäumt haben, die Marke da einzutragen,
Nur rein
dann
hypothetisch,
rein
weißt
hypothetisch natürlich, dann
der Herr Becker und der Spielmann schlagen mich, also von
ja.
daher.
Nein, rein hypothetisch und ja, falls das wirklich der Fall sein sollte und Sie lassen sich das eintragen, aber diese Marke gar nicht benutzen, dann stellt sich
Ja.
natürlich die Frage, ob Sie da überhaupt dann einen Schutz genießen dürfen für diese Markeneintragung. Und also wenn Sie tatsächlich keine Nutzungsabsicht haben, dann entfällt halt auch dieser Schutzcharakter für Ihre Eintragung und dann kann man die natürlich dann auch angreifen. Und es kommt natürlich auch im großen Stil darauf an, wer denn die Marke zuerst benutzt hat, beziehungsweise bevor das ja eine Marke wird, ist es ja eine Art Kennzeichen des Unternehmens. Und das genießt natürlich dann auch, bevor es überhaupt eingetragen worden ist, auch schon mal einen gewissen Schutz, wenn man seine Darstellung des Unternehmens oder den Namen des Unternehmens natürlich im Rechtsverkehr oder generell im Geschäftsverkehr dann auch verwendet, dann hat man schon einen gewissen Schutzcharakter und dann hat man dementsprechend dann auch, oder kann man dann dementsprechend in meinem folgenden Rechtsstreit beispielsweise dann auch das dann vorbringen. Aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man die Marke eingetragen hat, bei einem deutschen Marken- und Patentamt beispielsweise, jetzt auf nationaler Ebene, dass da erstmal der ältere Markeninhaber eine gewisse Bevorzugung genießt und dass man dann natürlich dann im weiteren Rechtsstreit dann schauen muss, inwieweit jetzt die tatsächlich die Marke auch von dem Markenhammer genutzt wurde oder halt da überhaupt keine Nutzungsabsicht bestand und er sich die Marke nur eingetragen hat, vielleicht um sie vielleicht irgendwann mal zu nutzen oder halt vielleicht auch mit Wettbewerber zu ärgern. Also all diese Möglichkeiten bestehen ja auch und von daher ist es dann im Endeffekt immer so eine Sache, wie es dann im Rahmen eines möglichen Rechtsstreits dann auch bewiesen wird.
Das heißt aber jetzt, das ist ja schon mal gar nicht so unwichtig. Sie haben gerade gesagt, ich muss die Marke nutzen wollen. Ja, also es ist jetzt kein Geschäftsmodell, ja, zu sagen, ich schaue mir jetzt mal mittelständische Unternehmen an, wer die Marke nicht eingetragen hat, ja, lass mir die Marke dann eintragen und gehe dann dagegen vor. Also würde ich jetzt dann sagen, ich habe die Marke eingetragen und ihr habt sie eingetragen, also verklage ich euch mal. Sondern ich muss schon belegen können, dass ich mit der Marke entweder was mache oder was machen will oder was muss ich da dann in dem Moment zeigen.
Also man hat bei einer Markeneintragung dann, wenn die Eintragung erfolgreich ist, dann immer so eine Art Benutzungsschonfrist. Das heißt, man kann sich durchaus schon eintragen lassen, auch wenn man die in den nächsten Jahr vielleicht noch nicht benutzen möchte oder noch nichts darunter anbieten möchte. Allerdings ist die Benutzungsschonfrist, ich glaube, auf 5 Jahre ist die befristet. Das heißt, wenn innerhalb dieser 5 Jahre unter dieser Marke nichts eingetragen worden ist, dann kann ein Mitbewerber oder unter dieser Marke nichts angeboten wird, dann kann ein Mitbewerber einen Antrag auf Löschung dieser Marke stellen, um dann halt seine Marke vielleicht anmelden zu lassen. Und das, was Sie jetzt also beschrieben haben, das kann man so als Markengrabbing bezeichnen. Das Pendant dazu, was Sie im IT-Recht auch findet, das ist das sogenannte Domain-Grabbing. Das ist
Genau.
halt einfach diese Vorgehensweise, da sich diese Domain oder dann halt diese Marke registrieren zu lassen und anmelden zu lassen, um dann halt dementsprechend den Markt oder das Unternehmen, was versäumt hat, die Marke oder entsprechend Domain sich zu sichern oder frühzeitig zu sichern, dann dementsprechend zu erpressen, um dann dort eine recht hohe Geldsumme zu fordern, damit man dann diese Domain herausgibt oder diese Marke dann herausgibt.
Ich will jetzt um Gottes Willen keine Pferdescheu machen, ja. Aber
Ja.
wenn jetzt, wenn ich mir gewisse Marken anschaue, ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Marke nehme, CIC, ja, ich nutze diese Marke jetzt ja schon, ich glaube, 20 Jahre ungefähr, ja. Und ich habe jetzt natürlich durch unser Gespräch sensibilisiert, habe ich mal geschaut und es gibt wahrhaftig noch eine Unternehmensberatung, die CIC heißt. Ja, ich konnte es ja gar nicht glauben. Ja, und was wäre denn jetzt dann da die Situation? Also wenn die jetzt erstmal wäre, müsste ich ja jetzt prüfen, da müssen wir ja erstmal prüfen, gibt es die schon länger als uns. Ja, und wenn ich weiß, also wenn ich jetzt die Marke eingetragen habe und dann würde ich prüfen, die gibt es schon länger als wir, dann könnte ich gar nichts machen, dann könnten die Marke ja auch nutzen. Ja, aber wenn es sie noch nicht so lange gibt wie wir, könnte ich Ihnen dann untersagen, die Marke zu nutzen oder andersrum die mir?
Also, es ist ja jetzt interessant, dass Sie da tatsächlich noch so eine Marke gefunden haben, beziehungsweise ein Unternehmen.
Ich erzähle gleich noch eine kuriosere Geschichte, aber erstmal müssen wir über die reden.
Okay, ja. Also, ich kenne jetzt natürlich das andere Unternehmen nicht. Ich müsste mir dann auch erstmal anschauen, wie
Ja,
man
den
diese
Auftrag
Marke.
haben Sie ja schon. Also das ist ja klar, dass Sie das machen müssen, ja.
Ja, das müsste ich mir dann mal anschauen, wie lange das schon eingetragen ist oder wie lange die schon der Markenrechtsschutz genießen. Aber vor dem Hintergrund, dass man natürlich dann auch die Markendarstellung oder beziehungsweise man kann ja auch eine Wortmarke anmelden, also dann zum Beispiel dann nur den Unternehmensnamen ausgeschrieben. Man kann aber auch eine Wortbildmarke, also dann eine Verbindung von Wort und Bild natürlich dann anmelden. Und dann auch noch die Unterscheidung in den verschiedenen Waren- und Dienstleistungsklassen. Also wenn es jetzt eine
Ja.
Unternehmensberatung ist, dann, oder vielleicht spule ich jetzt erstmal zurück, um das kurz zu erläutern. Also es gibt bei der Markenanmeldung gibt es dann verschiedene Waren- und Dienstleistungsklassen, insgesamt 45 Stück. Die wurden da, oder nennt man auch das die Nizzarer Klassifikation. Das wurde irgendwann mal auf EU-Ebene festgehalten, um dann die Marken entsprechend dieser Waren- und Dienstleistungsklassen zu kategorisieren. Und so können Marken beispielsweise eingetragen werden für Metall, was in Verkehr gebracht wird, oder Holz, was im Rahmen des Baumarktes verkauft wird, aber auch natürlich für Unternehmensberatung oder halt Rechtsdienstleistungen, wie wir die erbringen. Und diese Marke oder wenn eine Marke angemeldet wird für diese Waren- oder Dienstleistungsklasse, dann genießt die auch nur Schutz für diese Waren- und Dienstleistungsklasse. Also man müsste dann erstmal schauen, ob denn dieser Name oder diese Wortmarke oder Wortbildmarke, die ähnlich klingt oder identisch ist, tatsächlich auch bei denselben Dienstleistungsklassen oder Warenklassen angemeldet worden ist und dafür auch Schutz genießt. Und wenn es eine Unternehmensberatung ist, dann gehe ich stark davon aus, dass es in ähnlichen Klassen angemeldet wurde. Und wenn das der Fall ist, dann muss man nochmal schauen, ob es sich um eine Wortbildmarke handelt oder halt auch nur eine Wortmarke, weil da auch natürlich der Schutzcharakter der einzelnen Arten von Marken dann auch unterschiedlich ist. Das heißt, wenn man eine Wortbildmarke angemeldet hat, dann heißt das nicht unbedingt, dass man auch den Wortlaut geschützt hat, sondern nur diese Wortbilddarstellung. Und da müsste man natürlich dann auch nochmal im Detail schauen, inwieweit das dann da auch zutreffend ist. Und dann müsste man natürlich dann in Ihrem geschilderten Fall dann auch schauen, inwieweit dort Parallelen zu finden sind oder dann tatsächlich in den entsprechenden Verkehrskreisen eine Verwechslungsgefahr besteht.
Ja, eindeutig. Also allein wenn man es nur eingibt, ja, wenn man es googelt, wird beides angezeigt. Also von daher
Ja.
ist wirklich dann in dem Moment und auch noch in dem ähnlichen Tätigkeitsbereich ist die Gefahr ja wirklich sehr, sehr groß, ja, dass ich dann eigentlich den einen finden will und bei dem anderen draufgehe. Also ich finde es, also da finde ich wirklich, wie gesagt, ich war komplett überrascht, ja. Ich habe es noch nie gemacht, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, ja, als ich das
Ja.
gesehen habe, ja. Also von daher ist es auf jeden Fall ein Thema, ja. Also das heißt, um es nochmal zu rekapitulieren, wir können ja, egal welches der beiden Beispiele wir nehmen, wenn wir jetzt bei der Westprüfung bleiben, ist vielleicht jetzt in dem Moment für mich entspannter, wenn wir bei der Westprüfung bleiben und wir sagen jetzt, die Marke Westprüfung ist geschützt für juristische Beratung, Steuerberatung und so weiter. Und ich würde jetzt sagen, die Marke Westprüfung gefällt mir echt extrem gut und ich mache jetzt eine Hotelkette auf und die Hotelkette nenne ich Westprüfung, ja. Das heißt, das wäre dann eine ganz andere Branche und da wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mit auf jeden Fall mit dem Namen da frei agieren könnte.
Ja, da könnten Sie durchaus dann Erfolg haben, diese Hotelbranche aufzumachen, wenn sich natürlich die Waren und Dienstleistungsklassen da nicht irgendwie doch decken, aber das sollte in diesem Fall ja nicht gegeben sein. Also das ist durchaus möglich. Was man vielleicht da beachten muss, ist natürlich dann auch jetzt die angesprochenen Verkehrskreise. Also es kommt immer darauf an, wie so eine Marke von den entsprechenden Verkehrskreisen oder den angesprochenen Verkehrskreisen empfunden wird. Und beispielsweise könnten Sie jetzt, weil nehmen wir das ganz plastische Beispiel mit Coca-Cola. Coca-Cola, die Marke ist weltweit bekannt. Wenn Sie jetzt darunter eine Hotelkette aufmachen
Ja.
wollen würden, das
Ja.
würde nicht funktionieren, weil die dann
Ah,
einfach
okay.
so eine ich will mal sagen, in allen Verkehrskreisen der Welt eine entsprechende
Brand
Kennzeichnung hat, ja,
haben.
dass sie da unter diesen Umständen keine Hotelkette unter
Aber
Coca-Cola
können die
aufmachen
das,
können.
also jetzt klar, wenn wir jetzt die Top-Brands nehmen, der größten, bekanntesten Marken, also egal, ob es jetzt Facebook ist oder McDonald's oder Coca-Cola oder Nike oder wie sie alle heißen, das heißt, hier haben ihre Marke so geschützt, ja, dass dann klar ist, also ich kann nichts machen, auch wenn ich es anders schreibe oder sonst irgendetwas. Also ich könnte jetzt den Namen nicht nehmen in einer ganz anderen Branche und könnte jetzt sagen, ich mache da irgendwas. Also ich mache jetzt eine Nike Hotelkette auf. Ich schreibe es auch anders oder so, aber ich nenne es auch Nike. Ja, es ist ein Nike Hotel.
Also sie könnte gerne mal probieren,
Nur wenn Sie
aber
mich vertreten, Herr Höcker.
ja
Also
klar,
das
das
war jetzt
kann
nicht
man
ernst.
durchaus mal machen, ja. Aber wie gesagt, die haben halt eine so große und vielfältige, ich will mal sagen, einen so großen und vielfältigen Schutzcharakter. Also das ist ja auch nicht nur so, dass jetzt diese großen Marken das nur beschränkt haben, jetzt wie Nike auf Kleidungsstücke oder sonst irgendwas. Also die haben da schon den Schutzcharakter sehr, sehr, sehr weit gefasst. Also die haben versucht, in allen möglichen Klassen, Waren und Dienstleistungsklassen dort dann auch den Schutzcharakter entsprechend zu sichern. Und deswegen würde das insgesamt sehr schwierig werden, da wirklich bei diesen großen Marken eine Hotelkette zu etablieren, auch wenn die da in die Richtung
Also,
gar nichts eingetragen
ich finde
haben.
das sehr spannend auf jeden Fall. Also, ja, jetzt, ich meine, es dürfte selbstredend sein, dass natürlich das Logo und die Schreibweise und so weiter, dass das natürlich geschützt ist. Also, ich glaube nicht, dass man selbstredend, dass ich kein Nike-Hotel aufmachen könnte mit dem Swoosh unten drunter, ja, wo die
Ja.
verwechselt. Also, wann würde ja jeder denken, das ist ein Hotel unter dem, das machen ja die Marken auch, dass die ja in alle anderen Bereiche, wo sie ja vorher nie drin waren, jetzt ja auch reingehen. Also, ich kann ja unter der Marke nachher jetzt mittlerweile alles haben. Hauptsache, es steht das Brand drauf. Das Brand schafft Vertrauen und dann kaufe ich halt auch ein Parfum. Ja, obwohl die vorher Turnschuhe gemacht haben, aber jetzt steht es halt auf dem Parfum und ich finde es genauso toll. Also dann könnte ich ja, wie gesagt, wenn ich das Swoosh nehme und würde das Nike Hotel nehmen, dann erwartet natürlich jeder da drin das Hotel für die Sportler oder was weiß ich was. Aber auch selbst wenn ich den Namen komplett anders schreibe, dass also darüber gar keine Verwechslungsgefahr da ist und auch den Swoosh nicht nutzen würde, sondern irgendwas anderes mache, selbst nur der Name an sich, ja, wäre schon für eine andere Branche höchstwahrscheinlich dann nicht zulässig.
Na gut, wenn Sie den Namen ja anders schreiben und dass eine andere Wortbildung letztendlich dann daraus resultiert, dann sind Sie ja nicht mehr in diesem Schutz drin von der, wie jetzt Nike oder Adidas oder sonst irgendwas.
Ja.
Allerdings lassen sich gerade diese großen Unternehmen oder diese weltweit bekannten Marken, die lassen sich natürlich die auch in unterschiedlicher Art und Darstellung auch sichern. Also die haben nicht nur eine Marke mit dem Namen Nike oder Adidas angemeldet, sondern die haben verschiedene Schreibformen auch angemeldet, die haben verschiedene Schriftarten angemeldet, die haben verschiedene Farbkonstellationen angemeldet. Und also das, da können Sie auch, da kann man sehr gut das auch mal in den entsprechenden Datenbanken mal recherchieren oder sich das mal anschauen.
Ja.
Und da gibt es hunderte Marken, die teilweise haben. Und
Okay.
deswegen wird das sehr schwierig, da irgendwie eine Gestaltung zu finden mit dem identischen Namen, um dort eine Marke anzumelden in den entsprechenden Waren- und Dienstleistungspreisen.
Ich hab ja, also die unsere Geschichte kennen, wissen ja, dass wir angefangen haben ja unter Charisma Inhouse Coaching und meine Fitnessanlagen ja damals auch Charisma hießen. Und mit der Markenbezeichnung Charisma, da hatten wir sogar mal einen Markenstreit, ja, weil Charisma ja nun ein normaler Begriff ist, ein normales Wort ist, ja. Und deswegen, ich hatte mir das auch damals alles komplett schützen lassen, ja. Also da war ich schon sehr weit zu der Zeit. Und trotzdem habe ich damals eine Klage bekommen, ja, dass ich den Namen so nicht nutzen darf, ja. Hab's aber dann sogar im Rechtsstreit gewonnen. Ja, aber es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt, deswegen wäre ich jetzt gespannt, was Sie zur West-Prüfung sagen. Also West und Prüfung sind ja beides normale Begriffe, ja. Aber wenn ich jetzt Eigennamen kreiere, also wie jetzt Adi, das ist ja ein Eigenname, den es ja so in der Form sonst nicht gibt, ja. Inwieweit das eine Rolle spielt. Also wenn ich jetzt, kann ich jetzt mir ein Wort nehmen und kann sagen, ich schütze das ja mit einer Wortbildmarke, was ein allgemeiner Begriff ist. Oder ist es natürlich wesentlich besser, eine eigene Wortschöpfung für eine Marke zu kreieren?
Also da vielleicht nochmal auch anzuknüpfen an so ein Markenanmeldungsverfahren. Also bevor überhaupt eine Marke zur Anmeldung kommt, muss natürlich die Behörde dann dementsprechend erstmal schauen, ob sogenannte absolute Schutzhindernisse da entgegenstehen. Zum Beispiel das Wort Apfel kann man nicht als Marke
Ja,
eintragen
genau.
lassen.
Ja.
Das ist ja schon beschreibend für den allseits bekannten Begriff Apfel oder Auto. Das kann man sich nicht als Marke eintragen lassen. Aber natürlich, wenn man da jetzt ein Auto mit 3O schreibt oder Auto mit 2U und 3O oder sowas in die Richtung oder da irgendwelche eigene Wortschöpfungen generiert, dann hat man natürlich eine viel größere Chance, dass dann diese Marke auch angemeldet wird. Also wie gesagt, das Marken- und Patentamt, das prüft dann zunächst erstmal, ob diese sogenannten absolute Schutzhindernisse entgegenstehen und da muss halt dann auch geschaut werden, ob es vielleicht dann irgendwelche, ich will mal sagen, Hoheitszeichen verwendet werden von irgendwelchen Staaten oder sowas. Also auch da besteht dann natürlich dann ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis und es kommt erst gar nicht zu einer Eintragung. Das ist jetzt bei Ihrem Begriff Charisma, ist ja eigentlich auch ein beschreibender Begriffsinhalt, steht ja da eigentlich dahinter. Und deswegen ich würde da eigentlich auch schon so ein bisschen das Risiko bestehen, dass das unter Umständen abgelehnt wird, überhaupt schon von der Anmeldung. Also, dass der entsprechende Sachbearbeiter da bei dem Markenamt dann sagt, nee, das ist zu allgemein beschreibend und deswegen wird es abgelehnt.
Ja, das war ich, wie gesagt, ich bin jetzt ist schon ein paar Jahre jetzt ja her. Aber wir hatten ja einmal die Charisma, also Charisma Fitness, ja sozusagen. Das war dann also diese Wortkombination sozusagen, obwohl ja beides aber auch eigen, beides ja eigene Namen sind, also eigene Begrifflichkeit. Fitness ist ja eine Begrifflichkeit und Charisma ist eine Begrifflichkeit. Aber in der Verbindung war es dann quasi und war es
Genau,
dann
ja.
als Marke dann angemeldet. Und wie gesagt, Charisma Inhouse Coaching, also die Unternehmensberatung dann mit Inhouse Coaching dahinter, ja. Aber dann ist ja andersrum genau spannend, wenn wir das Beispiel Apfel haben, ist ja nun eine unserer größten Marken der Welt, ja, am bekanntesten, höchsten Markenwerte Apple. Wie machen die das dann? Also wie haben die das dann gemacht, dass die ihren Apfel dann natürlich als Marke geschützt bekommen? Ist es dann die Schreibweise? Ist es dann das die Farben oder was ist dann das, was die Marke bei Ihnen ausmacht, dass die den Apfel ja als Marke dann für sich in Anspruch nehmen können?
Also ich habe jetzt noch nicht detailliert geguckt, wie es bei Apple aussieht, oder wie das dann auch andere, jetzt, ich will mal sagen, Markenämter dann handhaben in den ausländischen Staaten. Das ist halt auch mal so ein bisschen unterschiedlich. Nach deutscher Sicht kann man halt das Wort Apfel auf keinen Fall anmelden lassen. Allerdings natürlich dann in Kombination vielleicht mit Apfel GmbH oder Apfel Unternehmensberatung GmbH, dass man sich dann so in der Schreibweise das versuchen oder könnte man versuchen, es anmelden zu lassen oder dann natürlich da mit einer Darstellung dann noch, also mit einer bildlichen Ausgestaltung noch diesen angeknabberten Apfel, wie wir den ja alle kennen, und dass man sich darüber dann schützen lässt und dass man so dann auch eine Wortbildmarke dann anmelden lässt und dann dementsprechend auch so einen gewissen Schutz jetzt dann nur für diese Wortbestandteil auch erlangt.
Aber auch das ist auch wieder spannend, ja. Wenn ich jetzt meine Firma umbenennen würde in Apple Consulting Company, ja, da wäre ich mal gespannt, wann Post käme. Also wie schnell das kommt. Ich glaube, dass die da schon sehr, ja, ich meine, die großen Konzerne haben ja Markenrechtler und Markenrechtsabteilungen. Ich glaube, das ist ja für die nun ein ganz, ganz großes Thema.
Genau, also die werden da auf jeden Fall Abteilungen für diese Markenüberwachung auch haben. So nennt man das dann. Das heißt, dass die dann in regelmäßigen Abständen dann diese ganzen Datenbanken über diese weltweit eingetragenen Marken dann durchsuchen und dann auch dementsprechend schauen, ob ähnliche Marken eingetragen worden sind.
Ja, dann, ich meine, wie gesagt, ich glaube, es ist ein abendfüllendes Thema, über das wir da sprechen können. Freue mich da auch, weiteren Input von Ihnen zu kriegen oder auch gerne bei einem Vortrag nochmal das Ganze auch nochmal unseren Klienten vorstellen zu dürfen. Ich glaube, weil es wirklich großer Handlungsbedarf. Ich würde andersrum nochmal, ich habe jetzt gerade auch ein Beispiel, ja, deswegen kurios, kurios, was einen unserer mittelständischen Klienten gerade getroffen hat. Ja, man darf es echt gar nicht erzählen. Aber wirklich schon, also manchmal gibt es Zufälle, die sind unfassbar. Aber was droht denn einem Unternehmen, wenn es seine Marke nicht schützt? Und jetzt kommt genau das Schreiben. Ja, ich habe die Markenrechte und jetzt, was machen wir denn nun?
Also in der Regel beginnt es ja so, dass dann der Markenrechtsinhaber dann erstmal denjenigen oder das Unternehmen dann erstmal anschreibt und eine Unterlassungsverfügung erwirken möchte, beziehungsweise auch so eine Abmahnung versendet. Und wenn dann es zu keiner Einigung kommt, dann kommt es höchstwahrscheinlich zu einem gerichtlichen Verfahren vor den zuständigen Gerichten, wo er dann natürlich dann die Unterlassung erwirken will, dass diese Marke nicht mehr verwendet wird. Von demjenigen, der dann diese Marke zu Unrecht verwendet.
Und ist dann die Folge, dass er dann in kürzester Zeit, wenn das geklärt ist, dann einfach seine Marke runternehmen muss und quasi neu sich benennen muss? Oder gibt es dann auch noch eine Schadensersatzforderung, dass er die Marke irgendwie dann missbraucht hat oder keine Ahnung was? Also was kann da so passieren?
Also Schadensersatzforderungen können dann grundsätzlich dann auch auftreten, wenn jetzt dann der entsprechende Markeninhaber durch die unrechtmäßige Verwendung des anderen Unternehmens dann wirklich Schadenseinbußen auch hat. Also es muss ja
Aber da bin
auch,
ich beweispflichtig. Das müsste ich aber
genau,
dann.
das müsste dann derjenige, der das geltend macht, natürlich dann auch beweisen. Das bedarf halt eines tatsächlichen Schadens. Und Image-Schaden kann er natürlich vielleicht auch schon ausreichen, wenn zum Beispiel irgendwelche, ich will mal sagen, kuriosen Sachen oder der Marke angeboten werden oder ja, dementsprechend das Image dieser gesamten Marke geschadet wird, dann kann man da auch unter Umständen einen Schadensersatz geltend machen.
Ja. Ja, also es ist nicht so weit von der Hand zu weisen und wir sprechen ja immer auch gerne über realistische Fälle und also wie gesagt, wenn man mal in dem Thema sensibel ist, dann hört man ja auch Sachen und witzigerweise kurz nachdem wir beide gesprochen haben, paar Tage später und ich war gerade eh sensibel auch durch mein Thema, weil ich da noch mal geguckt habe und habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein, komme ich zu einem Klienten von uns, ja. Und die haben gerade sehr erfolgreich, ich darf jetzt keine Namen nennen, die haben gerade sehr erfolgreich ihre unternehmerischen Tätigkeiten gestartet und sind in den letzten Jahren unter ihrer Marke, die sich aufgrund der Namen der drei Gesellschafter, ja, die Namenskürzel der drei Gesellschafter, haben die neue Marke gebildet, ja, und also die Nachnamen und wie man es ja häufig macht. Und so haben die dann gestartet und losgelegt, ja. Und auf einmal bekommen sie ein umfangreiches Schreiben, dass sie ihre Marke bitte sofort zu verändern haben und mit ganz hohen Androhungen und so weiter. Und die, die ihnen schreiben, ja, die Spezialisten für Markenrecht, eine Großkanzlei aus Berlin, haben genau die drei Buchstaben als ihre eigene Marke.
Ja.
Und ich finde das so lustig, ja, dass, also
Ja.
ich lege mich mit jemandem an. Also Quatsch, ich gründe ein Unternehmen, im besten Wissen und Gewissen gebe ich mir aufgrund der Nachnamen der Gesellschafter einen Namen und eine der größten Rechtsanwaltskanzleien für Markenrecht in Deutschland hat witzigerweise genau den Namen, den ich mir gebe. Also dümmer
Ja.
kann es nicht laufen.
Ja.
Ja, so
Ja,
kann
ja.
es.
Das
Ja.
stimmt. Vielleicht da noch mal kurz einzuhaken. Also bei so einem Anmeldungsprozess, bei dem, zum Beispiel jetzt beim Deutschen Markenamt, also das Markenamt an sich prüft ja nur diese sogenannten absoluten Schutzhindernisse, wie ich das eben schon mal erwähnt hatte.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch die relativen Schutzhindernisse. Und das ist so, das bezieht sich auf eine ähnliche oder die identische Schreibweise, beispielsweise jetzt bei Wortmarken. Das prüfen die nicht. Das heißt, da schauen die nicht nach, ob es schon ähnliche Marken gibt. Wenn es natürlich komplett identisch ist, das kann durchaus sein, dass dann das Markenamt dann vielleicht schon mal sagt, hier, es gibt schon eine ähnliche Marke, wollt ihr eure Anmeldung nicht zurückziehen? Und das prüfen die aber in der Regel eigentlich nicht. Deswegen kann es auch sein, wenn man die Marke angemeldet hat, also erfolgreich angemeldet
Ja.
wurde, und auch kein, es gibt dann so eine sogenannte Widerspruchsfrist innerhalb dieses Anmeldungsverfahrens, in der dann Markeninhaber gegen diese Anmeldung Widerspruch einlegen können, weil sie Bedenken haben, dass es zu ihrer Marke da zu ähnlich ist oder dass dann Verwechslungsgefahr bestehen könnte.
Ja.
Und auch wenn das absolviert ist und die Marke erfolgreich eingetragen wird, ist man immer noch nicht vollständig davon befreit oder genießt man nicht unbedingt einen absoluten Schutz für diese Marke, weil das Marken- und Patentamt das einfach nicht prüft. Und dementsprechend kann es dann auch dazu kommen, dass nach dieser erfolgreichen Eintragung wirklich dann noch ein Mitbewerber dann auftaucht, der sagt, hier, meine Marke ist schon viel länger eingetragen, ihr müsst eure Markenanmeldung zurücknehmen.
Okay. Und obwohl ich es eingetragen habe, alles muss ich dann auch machen.
Ja, also dann, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, dass der
Ja.
ältere Markeninhaber da erstmal so eine gewisse Bevorzugung genießt,
Ja.
beziehungsweise dass einfach die Beweiskraft stärker ist, dass er die
Ja.
schon länger benutzt. Und vor diesem Hintergrund sind dann die Erfolgsaussichten in so einem Verfahren natürlich dann für den älteren Markeninhaber dann auch höher einzuschätzen.
Okay. Aber also nur noch mal der Appell jetzt und dann wechseln wir auch noch mal ein paar Minuten zum IT-Recht. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Sachen, die man noch mal ansprechen sollte. Also die Empfehlung muss auf jeden Fall sein, dass sich jeder da noch mal kritisch damit auseinandersetzt. Ist die Marke angemeldet, ist richtig angemeldet, ja. Und also damit muss man sich beschäftigen. Also das ist nicht ein Thema, das kann schon erhebliche, ich meine, Kosten verursachen, wenn ich nachher mein Rebranding machen muss und vor allen Dingen schon über Jahre im Markt agiere mit der Marke und dann auf einmal aufgefordert bin, mich da komplett neu, ja, zu positionieren. Das ist nicht schön.
Genau, da haben Sie recht. Das sind natürlich erhebliche Kosten, die dann im Nachhinein auftreten können und natürlich dann auch entsprechende Schadensersatzforderungen, denen man sich da aussetzt. Und deswegen empfehlen wir auch immer, dass man halt sich vorher schon mal die Marke dann durchprüfen lässt von mir beispielsweise, von einem Anwalt für
Gute Idee.
Markenrecht. Und dort prüfen wir dann zuerst mal, ob
Ja.
die Marke überhaupt eintragungsfähig ist. Also ich hatte auch schon
Ja.
Anfragen, wo dann herauskam, dass die in dieser Form gar nicht eintragungsfähig ist. Das heißt, dass das Markenamt höchstwahrscheinlich schon die Anmeldung ablehnt. Und dann prüfen wir natürlich auch in einer umfassenden Recherche, ob denn jetzt ähnliche oder identische Marken schon angemeldet wurden in denselben Waren- und Dienstleistungsklassen und dann dementsprechend ein Risiko der Verwechslung besteht und dann auch so im Endeffekt man irgendwelchen Ansprüchen anderer Mitbewerber dann auch ausgesetzt ist. Und das prüfen wir dann alles. Und können dann dementsprechend eine Risikoeinschätzung abgeben und können so dann auch bei der Gestaltung, es ist auch tatsächlich schon vorgekommen, dass ich so ein bisschen mitgewirkt habe bei der Gestaltung der Marke, dass wir die so ein bisschen umgestaltet haben und anders dargestellt haben und dann die dann auch dementsprechend eingetragen wurde.
Also auf jeden Fall zuerst mal empfehlenswert, ist sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Also
Auf
erstmal die
jeden Fall.
eigene, ja, Marke sozusagen überhaupt erstmal danach überprüfen zu lassen, ja. Und das ist ja auch erstmal quasi, da hat man ja noch nichts verkehrt gemacht, sondern man weiß erstmal zumindestens, was ist meine Markenwelt? Also gibt es jemanden, was ist da möglich und so weiter. So quasi wie ein Check, wie so ein Markencheck mal zu machen, ein juristischer Markencheck, ja, sowas mal
Ja.
durchzuführen dann. Okay. Und genau, also ich selbstredend, dass natürlich der Kontakt zu Ihnen über uns jederzeit herstellbar ist. Wir werden auch in den Shownotes Ihre Kontaktdaten veröffentlichen. Und ich glaube, da können wir genügend Appell richten, dass das gemacht wird. Und ich werde das Thema dann auch, muss ich sagen, in unsere strategische Unternehmensanalyse zumindest mal mit platzieren und aufnehmen. Und dann auch gerne da den Kontakt zu Ihnen weiterleiten, wenn wir da Handlungsthemen sehen. Weil ich glaube wirklich, dass die meisten Mittelständler da auch wie bei vielen anderen Themen natürlich nicht unbedingt in die Tiefe gehen. Ja, und ich habe es jetzt gerade erlebt, wie gesagt, bei aus meiner Sicht natürlich vermeintlichen Profis in dem Bereich, dass genau das passiert ist. Und es könnte mir auch passieren. Also von daher, da bei aller Professionalität, glaube ich, haben wir da ein Thema, was nochmal so einen blinden Fleck sehr stark deutlich macht. Ja, also deswegen ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, dann IT-Recht. Ihr zweites großes Thema, Herr Höcker. Sagen Sie da vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu. Ich meine, alles ist IT mittlerweile und alles redet über KI und, ja. Und Domains, die gesichert werden. Und also es ist ja auch ein komplexes Thema. Was ist IT-Recht? Holen Sie uns da mal ab und was sind da Ihre Themen, die Sie hauptsächlich da bearbeiten?
Ja, also wie schon sagten, wegen der fortschreitenden Digitalisierung kommt natürlich diesem Bereich halt auch immer mehr Bedeutung zu. Und IT-Recht, also Informationstechnologierecht, das ist, oder das Besondere an diesem Rechtsgebiet ist einfach, dass es sich dabei um eine Querschnittsmaterie handelt. Das heißt, wir haben da eine große Anzahl von Bezügen zu vielen anderen Rechtsgebieten. Und beschäftigt sich ja, wie ich das ja schon mal gesagt hatte, überwiegend mit dem Recht der elektronischen Datenverarbeitung. Und wir haben innerhalb dieser Querschnittsmaterie Bezüge zum allgemeinen Vertragsrecht. Wir zum Beispiel bei Softwareüberlassungsverträgen, bei Softwareerstellungsverträgen oder halt auch bei dem normalen Hardware- oder Softwareverkauf. Wir haben da Bezüge zum elektronischen Geschäftsverkehr, also im E-Commerce. Wir haben aber auch wieder Bezüge zum Immaterialgüterrecht, also auch zum geistigen Eigentum, Intellectual Property. Das ist ja auch das, was im Rahmen des gewerblichen Rechtsschutzes, also auch im Markenrecht von Bedeutung ist. Wir haben Bezüge zum Urheberrecht. Natürlich derjenige, der eine Software entwickelt, genießt ja urheberrechtlichen Schutz. Und da muss natürlich dann auch geschaut werden, wie man dann diese Software weiter vertreiben kann. Und das kann natürlich dann nur über die Lizenzierung erfolgen. Und ganz von großer besonderer Bedeutung sind natürlich auch diese Open-Source-Projekte. Datenschutzrecht spielt da noch eine große Rolle. Das ist ja auch seit der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, omnipräsent. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile jedem Unternehmen bekannt oder auch jeder Privatperson. Dann die Sicherheit der Informationstechnologien spielt auch noch eine große Rolle, also die Cybersicherheit.
Ja.
Und das Besondere ist halt, wie gesagt, dass es sich um Querschnittsmaterie handelt. Das ist nicht in einem oder in ein paar Gesetzestexten alles geregelt, sondern da ist eine Fülle an Gesetzestexten anwendbar und natürlich auch die ganzen neuen Rechtsakte der EU, die da in den letzten Jahren auch gekommen sind. Also wie jetzt ganz neu die KI-Verordnung, also die Künstliche Intelligenz-Verordnung, die dieses Jahr verabschiedet wurde, oder halt auch die sogenannte NIS2-Richtlinie, also die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie, die da dieses Jahr oder bis nächste Woche bis zum 17. Oktober eigentlich umgesetzt werden sollte. Und all diese Akte spielen natürlich auch eine große Rolle im IT-Recht und das macht es halt gerade so besonders.
Also wenn Sie das so sagen und wenn man sich über das Thema ja logischerweise da mal ein Bewusstsein schafft, müsste man ja normalerweise davon ausgehen, dass die Summe an IT-Rechtlern, die jetzt entsteht, muss ja unfassbar sein, weil so viel Also wenn ich jetzt da überlege, wie viele Rechtsstreitthematiken daraus entstehen können, das hat es ja vor ein paar Jahren nicht gegeben. Und das sind ja jetzt Themen, die müssen ja explodieren.
Ja, das kann man eigentlich von ausgehen. Was ich glaube, ist, dass es bei vielen noch gar nicht so präsent ist.
Ja.
Also ich will mal sagen, wenn wir jetzt immer davon ausgehen, dass es jemanden gibt oder dass wir zwei Vertragsparteien haben oder beispielsweise jetzt ein ganz klassisches Beispiel, wir haben einen Softwareentwickler, einen kleinen Unternehmen oder einen Freelancer zum Beispiel, und der hat einen Auftrag bekommen von auch einem kleineren Unternehmen, und der soll denen mal eine Software schreiben zum Personalmanagement oder dann halt auch um für die Rechnungsstellung oder sowas das zu optimieren. Und das Problem ist, dass da beiden Parteien diese Thematiken noch gar nicht so präsent sind jetzt, die man hier beachten müsste. Also da zum Beispiel jetzt in diesem Fall, was ich gerade erörtert habe, da muss ja dann auch eigentlich in so einem vertraglichen oder vertragsrechtlich müsste dann ja festgehalten werden, was denn da jetzt zu leisten ist und wie das zu leisten ist, was für Folgepflichten vielleicht dann im Rahmen von Updates oder dann auch, falls vielleicht mal irgendwelche Fehler da entstehen in der Software dafür oder dann generell, welche Pflichten man da halt auch zu erfüllen hat. Und das ist beiden Parteien da oder gerade jetzt will ich mal sagen, im mittelständischen Bereich vielen noch gar nicht so bekannt, dass man da dann auch dementsprechend das vertraglich alles schon ordentlich festhalten sollte. Und das ist dem wahrscheinlich auch noch nicht so bekannt, weil da noch nicht so viele Streitigkeiten letztendlich dann auch aufgekommen sind. Also ich habe auch wir haben einen Fall gehabt, da hat jemand Softwaredienstleistungen für Unternehmen erbracht und die hatten gar nichts vertraglich festgehalten, also schriftlich. Das lief alles mündlich und dann gab es dann zuletzt den großen Knall und ja, dann der eine weigert sich, das Honorar zu zahlen, der andere weigert sich dann weitere Dienstleistungen zu erbringen und dann vertraglich nichts festgehalten worden ist, steht man jetzt da, verhärtete Fronten und es muss jetzt dann tatsächlich vor Gericht geklärt werden. Und wie gesagt, also das ist vielen noch gar nicht so bekannt und das kommt aber jetzt immer mehr davon.
Was ich ein Riesenthema finde, ist natürlich das Thema Datenklau. Ja, also wenn wie kann ich mich da schützen oder was kann ich auch in Arbeitsverträge etc. mit reinnehmen? Wie kann ich es verhindern, dass ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, natürlich die kompletten Daten mitnimmt, zum Beispiel der Vertriebsinformationen oder irgend sowas? Also das müsste ja, ist, also wie kann ich meine IT im Prinzip und meine Vertragsthematik, das sind wir ja wieder auch an dem ja an den Verbindungen zu den anderen Rechtsbereichen, wie kann ich mich da absichern, dass das natürlich nicht passiert, also beziehungsweise mit natürlich dann entsprechenden Strafen oder sonstigen Dingen belegt ist. Gell? Also ist ja ein ganz großer Themenbereich.
Ja, das auf jeden Fall. Da sind höchstwahrscheinlich in entsprechenden Arbeitsverträgen dann ja auch schon dementsprechend Klauseln festgehalten worden, Verschwiegenheitsklausel, Rückgabe aller, ich will mal sagen,
Daten.
Unterlagen und
Naja.
Daten, die man da vielleicht auch mal auf dem privaten PC hat oder das halt vorher schon auf jeden Fall untersagt wurde, dass man sich keine, ich will mal sagen, Unternehmensdaten jetzt auf dem privaten PC schicken darf oder ziehen darf. Und natürlich gänzlich ausschließen kann man das nicht, es sei denn, man überwacht, will ich mal sagen, die Mitarbeiter 24/7.
Ja.
Aber vor dem Hintergrund reicht da in der Regel aber auch aus, dass man sich das alles vertraglich festhält und dann dementsprechend auch solche Vertragsstrafen festhält. Und aber ausschließen kann man das nie. Das ist genauso, wie man im Bereich des Datenschutzes oder der Cybersicherheit nie ausschließen kann, dass man gehackt wird oder dass vielleicht doch mal was durchsickert.
Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Also da, ich weiß nicht, ist das auch, wäre das ein Themenbereich, also bei dem Thema Datensicherheit, also Cyberangriffe, dass letztendlich, wenn da Mitarbeiter oder irgendwo, wo sind die Lücken, wo ist die Möglichkeit des Angriffes gewesen, hat da jemand fahrlässig gehandelt oder was weiß ich was, also werden, und daraus ist dem Unternehmen Schaden entstanden oder so, also sind das auch Themen, die Sie dann da quasi reflektieren müssen?
Ja, die Themen bearbeiten wir auch. Und da ist es halt immer ganz sehr wichtig, dass man zum Beispiel, wenn jetzt mal Daten verloren gegangen sind und es einen Data Breach, was auf Englisch sagt, gegeben hat, dass man da relativ schnell handelt und man dann da auch dementsprechend mit den Behörden dann zusammen agiert. Und da können wir oder ich dann natürlich dann auch unterstützend tätig werden, dass wir dann auch alles Mögliche einleiten, um dann wirklich da bestmöglich diesen Data Breach zu behandeln und natürlich dann auch um diesen Bußgeldern, die ja auch teilweise sehr hoch ausfallen können von den Behörden, und dann halt auch zu umgehen oder das zu vermeiden. Und das ist bei der Cybersicherheit das Gleiche.
Ja, ist natürlich ein Themenkomplex, der sehr spannend ist. Ja, ich hatte ja nun vor nicht allzu langer Zeit einen sehr schönen Podcast mit dem Erik Spielmann ja auch aufgenommen, wo wir natürlich auch im Themenbereich wie die Nachfolge mal kritisch reflektiert haben, mit einer Checkliste auch, was man da berücksichtigen müsste. Wäre das denn jetzt von Ihrer Seite auch gut, sowas mal zu machen? Also gibt es eine Checkliste quasi zum Thema IT-Sicherheit, was man mit einem Unternehmer mal durchgehen müsste, ob er das und das alles berücksichtigt hat zum Thema IT-Sicherheit und was man dann empfehlen würde aus Ihrer rechtlichen Sicht? Oder wie würden Sie da vorgehen?
Ja, also wir haben da auch Checklisten, also einerseits für die Cybersicherheit und auch für den Datenschutz, aber jetzt auch, kann ich vielleicht auch gleich mal anbringen, das mit der neuen KI-Verordnung, das ist ja mittlerweile auch überall Thema, da haben wir auch Checklisten, wie es darum geht, wie man das einsetzen da kann und worauf man achten sollte beim Einsetzen. Das ist halt beim Datenschutz und bei der Cybersicherheit dann auch das Gleiche. Also beziehungsweise nicht das Gleiche, aber ähnlich, dass man dort gewisse Sorgfaltspflichten auf jeden Fall erfüllen sollte, um dann wirklich dementsprechend, falls es dann mal so weit kommt, dann auch anzuzeigen, hier, wir haben alles Erforderliche getan und nach dem besten Stand der Technik auch implementiert und vor dem Hintergrund dann einfach sagen zu können, gegenüber der Behörde dann auch dementsprechend, die dann da tätig wird, dass man da kein Bußgeld oder dass man dort den Bußgeld vermeidet.
Ja, lieber Höcker, ich schaue mit Schrecken auf die Uhr. Ja,
Ja.
wir reden mal so 40 Minuten. Ja, jetzt ist es doch schon wieder fast eine Stunde. Ja, es ist unfassbar. Ich kriege immer wieder die Message, unsere Podcasts dürfen nicht länger als 45 Minuten sein. Ich schaffe es nie. Also von daher. Und ich glaube, wir hätten jetzt noch mal weitermachen können. Ich glaube, für den ersten Einblick zu den beiden Themenkomplexen schon mal sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und mir ist heute noch mal auf jeden Fall bewusst geworden, also wir werden in jedem Fall die Schnittstelle herstellen zur betriebswirtschaftlichen Beratung bei uns. Also das ist völlig klar. Wir haben im November eh auch noch mal einen gemeinsamen Abstimmungstermin auch mit der Westprüfung und dass wir genau solche Schnittstellen noch mal definieren. Und wir haben ja unsere beiden Spezialisten, den Michael Benedikt und den David Introvigne, haben wir ja in den Unternehmen, die da die betriebswirtschaftliche Beratung von unserer Seite aus sozusagen reflektieren. Und ich sehe hier immer mehr Themenansätze, wo genau Sie dann letztendlich der Richtige sind oder dann auch andere natürlich aus Ihrem Haus und wo wir natürlich die Expertise von Ihnen brauchen. Und das im Paket ist, glaube ich, das, was unsere Unternehmen auch schätzen, dass wir hier diese ja, Experten zusammenführen und dann damit natürlich das Unternehmen optimal zu begleiten. Also von daher, ich sage lieber Herr Höcke erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da so ein bisschen zumindest schon mal einen Einblick zu gewähren. Und ich gerne auch mit Folgethemen, die wir da mal intensiver auch betrachten oder bei unseren diversen Veranstaltungen mal auch, so wie es ja auch der Becker und der Spielmann schon gemacht haben, auch mal mit einem kurzen Vortrag, wo sie da nochmal vielleicht auch ein paar Stories erzählen. True Crime ist ja im Moment sehr beliebt. Ja, mal zu hören, was da so alles auch passiert. Veranschaulicht es ja auch immer ganz gut. Und von daher erstmal natürlich von Ihrer Seite noch Ihr Schlusswort. Gibt es noch was, was Sie gerne noch loswerden möchten, dann sei Ihnen natürlich die Gelegenheit gegeben.
Ja, also erstmal natürlich möchte ich mich bedanken bei Ihnen, dass ich die Gelegenheit hatte, heute mal meine Lieblingsthemengebiete
Außer
außer Fußball natürlich vorzustellen. Es macht immer Freude, darüber zu reden, jetzt auch gerade im Bereich des IT-Rechts, um das halt auch für alle Beteiligten dann auch präsenter zu machen und da so ein bisschen die oder die Unternehmen dann auch zu informieren oder generell auch Privatpersonen natürlich dann auch darüber informieren, was da alles zu beachten ist und was da so alles natürlich auch kommt. Und ja, wie gesagt, falls Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne bei mir melden. Falls Sie nochmal Rücksprache halten wollen, vielleicht beispielsweise zur neuen KI-Verordnung, was ja auch ein Thema für sich ist,
Absolut.
für eine komplett eigene Folge des Podcasts,
Ja.
können Sie sich auch jederzeit gerne melden. Das ist ja jetzt auch gekommen und das wird ja ab nächstes, Anfang nächsten Jahres folgen da die ersten Umsetzungen. Und ja, also wie gesagt, wenn Fragen bestehen, können Sie sich jederzeit gerne melden.
Lieber Höcker, vielen, vielen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ich komme auf Sie zu. Da können Sie
Ja.
sicher sein. Da haben wir was zu tun. Und ja, möchte Sie auf jeden Fall schon mal bitten, ja, dass Sie sich in Sachen CNC nochmal da mal auf jeden Fall engagieren. Ja.
Ja,
Ja, also dann
gerne.
ganz liebe Grüße an alle, die unsere Folge natürlich wieder mal mitgehört haben oder sich auch anschauen. Und ich freue mich natürlich auf ja, die nächsten Dinge, die alle anstehen, und wünsche allen viel Erfolg und viel positive Erlebnisse in der nächsten Woche. Auch wenn es so heftig regnet, im Herzen muss die Sonne scheinen. Und in dem Sinne, bis bald, Ihr oder Euer Andreas Schmaler.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.